DW Medizin und Gesundheit.
Hallo und herzlich willkommen zu Medizin und Gesundheit. Ich bin Gudrun Heise. Wir beschäftigen uns heute mit folgenden Themen. Wissenschaftler versuchen, der Höhenkrankheit auf die Spur zu kommen.
Wir haben große Resultate erzielen können, und zwar einerseits einen nicht-invasiven Weg, die Höhenkrankheit sehr früh diagnostizieren zu können, nämlich über den Ultraschall, Veränderungen in der Lunge und im Augenhintergrund festzustellen.
Pakistan ist weiterhin nicht frei von Polio, aber Impfaktionen erweisen sich als äußerst schwierig. Mit Professor Jochen Klucken spreche ich über Ganganalyse mithilfe von Sensoren und was diese Technik beispielsweise für Parkinson-Patienten bedeuten könnte.
Diese Sensoren haben die Möglichkeit, dass man das nicht nur in einer bestimmten Laborumgebung macht, sondern auch einfach aus dem normalen Leben bei jedem Patienten zu Hause in seiner normalen Umgebung heraus.
Und gefährliche Kombination Energy Drinks und Alkohol.
Das Gefährliche ist natürlich bei diesen Energy Drinks in Verbindung mit Alkohol ganz grundsätzlich die Tatsache, dass wir eine Summe von Substanzen haben, die auf das zentrale Nervensystem einen Einfluss haben.
Gehört haben wir wohl alle schon mal davon, von der Höhenkrankheit. Die eher unspezifischen Symptome können schon ab 2500 Meter auftreten. Übelkeit mit Erbrechen, Kopfschmerzen, Schwindel und Herzrasen. Wenn Bergwanderer und Bergsteiger diese Warnsignale nicht ernst nehmen, kann es zu Höhenlungen und Höhenhirnödemen kommen. Eine äußerst gefährliche Situation, die sogar zum Tod führen kann. Forscher vom Institut für Alpine Notfallmedizin in Bozen sind für die Wissenschaft auf rund 4000 Meter geklettert, um mehr über die Höhenkrankheit herauszufinden. Angelika König berichtet.
König Ortler wird er in Südtirol genannt. Stolze 3830 Meter ist er hoch. Ziel vieler Bergsteiger, Ziel auch einiger Wissenschaftler. Georg Hofer nahm als Mediziner und als Versuchsperson an der Studie teil.
Das war eine ganze Menge von faszinierenden Eindrücken. Das Übernachten draußen, die Gipfelanstiege auf Sonnenaufgang auf Nordlach. Dann vom Medizinischen her muss ich sagen, war es faszinierend, objektiv gesehen kleine physiologische Schwankungen zu beobachten, ihr subjektives Empfinden mit dem Ganzen in eine Korrelation zu bringen.
Georg Hofer war einer von insgesamt 16 Versuchspersonen auf dem Ortler, der einzige Mediziner und der einzige Ortskundige. Das Institut für Alpine Notfallmedizin an der Europäischen Akademie Bozen nutzte für seine Studie zur Höhenkrankheit eine Expedition von Klimawissenschaftlern. 2014 wollten sie am Gletscher des Ortlers Eisbohrkerne entnehmen. Weil sie dazu ohnehin auf 3800 Meter Höhe mussten, spannten die Forscher sie und zusätzlich Georg Hofer für ihre Versuche ein. Die Probanden wurden per Hubschrauber auf den Ortler gebracht und blieben dort 72 Stunden lang. Was geschieht mit dem menschlichen Organismus auf so großer Höhe, war die große Frage. Der Institutsleiter Hermann Brugger.
Wir haben große Resultate erzielen können, und zwar einerseits einen nicht-invasiven Weg, die Höhenkrankheit sehr früh diagnostizieren zu können, nämlich über den Ultraschall, Veränderungen in der Lunge und im Augenhintergrund festzustellen.
Bisher konnte man die Höhenkrankheit nur schwer diagnostizieren, da die Symptome recht unspezifisch sind. Kopfschmerz, Schwindelgefühl, Übelkeit. Durch den Ultraschall, der bei Expeditionen leicht mitgeführt werden kann, sind Veränderungen nun messbar. Der Durchmesser des Sehnervs etwa scheint durch den steigenden Hirndruck zuzunehmen.
Damit konnten wir feststellen, dass man relativ früh bereits Veränderungen erkennt, mit einer Verdickung dieser Nervenscheide am Sehnerv. Und das könnte in Zukunft eine frühe Diagnosemöglichkeit sein, um das gefürchtete Höhenhirnödem zu diagnostizieren, das in vielen Fällen tödlich ist.
Daneben wurde auch der oxidative Stress gemessen. Welche Rolle spielen die freien Radikale bei der Höhenkrankheit? Das heißt, die Atome, denen ein Elektron fehlt und die deshalb besonders reaktionsfreudig und potenziell zellschädigend sind. Die Forscher aus Bozen konnten feststellen, dass die freien Radikale im Körper deutlich zunehmen, wenn der Sauerstoffgehalt der Luft sinkt. Aber
der oxidative Stress ist zwar bekannt, dass er die Blut-Hirn-Schranke lockert und sozusagen auch den Stress in die Gehirnzellen bringen kann und das Gehirnödem begünstigt, aber den direkten Nachweis konnten wir nicht erbringen.
Und auch die meisten Versuchsteilnehmer konnten keine Beeinträchtigung feststellen. Das heißt, trotz Verdickung des Sehnervs und Zunahme der freien Radikale im Blut empfanden sie subjektiv keine Veränderung. Georg Hofer zum Beispiel ging es während des gesamten Zeitraums gut.
Ich persönlich habe nichts gespürt. Man muss sagen, in der Höhenmedizin ist es so, die physiologischen Veränderungen im Körper stimmen nicht immer mit persönlich empfundenen oder objektiv gezeigten Symptomatik überein. Wenn man jetzt die Gesamtheit der Probanden anschaut, dann war ein Proband dabei, der Symptome gezeigt hat und alle anderen waren aber nach außen hin symptomfrei.
Fazit der Studie am Ortler: Auch wenn man noch nicht aus den Symptomen schließen kann, wie häufig sich daraus ein Hirn- oder Lungenödem entwickelt, ein Ergebnis ist auf alle Fälle erfolgreich, so Hermann Brugger.
Jedenfalls haben wir jetzt eine Methode in der Hand, mit der man nicht invasiv schon relativ früh diese Veränderungen feststellen kann. Und Ultraschall ist mobil, es ist nicht sehr teuer. Also es ist sozusagen ein Durchbruch in der Diagnose der schweren Höhenkrankheiten.
In Deutschland ist Polio, auch als Kinderlähmung bekannt, ausgerottet. 1962 startete die Aktion Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist grausam. Die Polio-Schluckimpfung gehört hier in Deutschland zum medizinischen Standardprogramm für Kleinkinder. Das ist nicht so in Afghanistan und in Pakistan. Dort ist die ansteckende Viruserkrankung noch immer nicht besiegt. Und Menschen, die Kinder gegen das gefährliche Poliovirus impfen, riskieren oft ihr Leben. Die Impfteams sind immer wieder das Ziel von Anschlägen. Dabei könnte es doch so einfach sein mit der Schluckimpfung. Sandra Petersmann hat mehr dazu.
Impfhelferin Farina klopft an das Eingangstor eines ummauerten Hauses in einem zugemüllten Vorort von Karachi. Die Nachbarschaft in der südpakistanischen Hafenmetropole ist von stinkenden, grünschimmernden Abwasserrinnsalen durchzogen. Die offenen Dreckskanäle sind ein perfekter Brutplatz für das Poliovirus. Eine Frau öffnet das Tor, aber nur einen winzigen Spalt breit. Farina fragt nach den zwei kleinen Mädchen, die hier wohnen sollen. Welche Mädchen? Fragt die Frau und schließt das Tor, um es nicht wieder zu öffnen. Farinas Impfversuch ist gescheitert. Es braucht auch in Pakistan nur ein paar Tropfen in den Mund, um Kinder vor dem gefährlichen Poliovirus zu schützen, das sie lähmen und im schlimmsten Fall auch töten kann. Doch viele Menschen in Pakistan sind Impfgegner. Die meisten aus Unwissenheit, Angst und falsch verstandener Religiosität. Warum lässt du dein Kind nicht impfen? Fragt der Impfhelfer auf Krücken einen Vater. Weil das keine religiöse Pflicht ist, antwortet der Vater. Er werde seine Kinder niemals impfen lassen, fügt er wütend an. Selbst die Tatsache, dass der Impfhelfer auf Krücken selber an Kinderlähmung leidet und beide Beine an das Poliovirus verloren hat, kann den impffeindlichen Vater nicht überzeugen. Radikale Islamisten und auch konservative Mullahs verbreiten, dass die Schluckimpfung ein westliches Programm sei, um Muslime zu sterilisieren und ihre Kinder krank zu machen. Sie verbreiten auch, dass Impfhelfer westliche Spione seien, die den Auftrag hätten, das muslimische Pakistan zu schwächen. Extremistische Gruppen wie die pakistanischen Taliban haben seit 2012 etwa 80 Impfhelfer und Sicherheitskräfte, die die staatlichen Gesundheitsmitarbeiter während ihrer Impfkampagnen beschützen sollen, ermordet. Der Sohn von Taslim Khalil gehört zu den Mordopfern. Er war Impfhelfer, verdiente für seinen Einsatz während einer dreitägigen Impfkampagne etwa 4 Euro am Tag.
Sie schicken junge Leute wie meinen Sohn für ein Taschengeld los, um Kinder zu impfen. Ich bin nicht gegen die Polioimpfung, aber wenn sie die Leute dann einfach erschießen, was bringt das alles dann? In diesem Jahr haben sich bisher 15 Kinder neu mit dem Poliovirus infiziert. Im vergangenen Jahr waren es 54, 2014 waren es 306. Es wäre ein Traum, die Kinderlähmung auch bei uns auszurotten, sagt Dr. Mirza Ali Azar von der Ärztekammer. Und ergänzt, es reicht nicht, die Kinder nur zu impfen. Wir müssen Zeit, Geld und Energie investieren, um den Leuten klarzumachen, dass die Schluckimpfung nicht gegen ihre Religion verstößt. Der terrorgeplagte pakistanische Staat investiert den größten Teil seines Haushalts in das Militär. Umgerechnet rund 7,4 Milliarden Euro. Der Bereich Gesundheit spielt mit 250 Millionen nur eine Nebenrolle. In die schulische Bildung fließen etwa 650 Millionen Euro. Doch viele Eltern vertrauen Koranschulen und ihren Mullahs mehr als dem Staat. Die Koranschulen füllen eine Lücke, die der Staat nicht schließt. In Pakistan gibt es rund 26.000 registrierte Koranschulen. Hinzu kommen mehrere Tausend, die nicht registriert sind, schätzen Experten.
Chronische Erkrankungen verlaufen oft schleichend. Und so ist es nicht immer ganz einfach festzustellen, ob sich der Zustand eines Patienten verbessert oder verschlechtert hat oder unverändert ist. Sensoren sollen dabei helfen, das herauszufinden. Ein solcher Sensor wird einfach an der Seite eines ganz normalen, handelsüblichen Schuhs angebracht. Ich habe mit Professor Jochen Klucken von der molekularen Neurologie der Universitätsklinik Erlangen gesprochen. Er hat maßgeblich an der Entwicklung dieser Ganganalyse mitgewirkt. Ich habe ihn zunächst einmal gefragt, welche Daten die Sensoren liefern.
Also wir können relativ genau erkennen, wie jemand geht und welche Störung im Gangbild oder gesundheitlich bedingte Einschränkung im Gangbild vorliegt und können dann die Daten dieser Sensoren dieser Störung zuordnen und damit eben auch krankheitsspezifische Bewegungseinschränkungen erkennen, speziell beim Parkinson.
Welche anderen Möglichkeiten bietet diese sensorgesteuerte Ganganalyse?
Unsere Idee ist natürlich, diese Diagnostik, die objektive Bewertung des Gangs in das mobile Leben zu überbringen. Und diese Sensoren haben die Möglichkeit, dass man das nicht nur in einer bestimmten Laborumgebung macht, sondern auch einfach aus dem normalen Leben bei jedem Patienten zu Hause in seiner normalen Umgebung heraus. Und das ist sicherlich was Neues, was früher so nicht funktioniert hat. Und das ist dadurch ermöglicht, dass eben die Technologie, die man da braucht, sehr viel günstiger geworden ist und dass die Algorithmik zur Analyse auch immer intelligenter geworden ist, um wirklich sinnvolle Daten zu produzieren.
Können Sie diese Sensoren denn für unterschiedliche Erkrankungen nutzen, die Bewegungsabläufe betreffen, also nicht nur für Parkinson?
Kann ein Sensor, der Parkinson-spezifische Gangstörungen erfassen kann, nicht automatisch sagen, und jetzt guck mal bei einem Kniegelenkspatienten nach, weil die Art der Gangstörung ist anders. Und ich muss das System, im System diese Art der Gangstörung erstmal trainieren, um gute Aussagen machen zu können. Es kann schon der gleiche Sensor sein, aber die Algorithmik mit dieser Vielzahl an Daten, die dieser Sensor produziert, die muss speziell trainiert werden auf Parkinson, auf MS, auf Schlaganfall etc. Und das machen wir gerade. Wir haben mittlerweile fast 2000 Patienten untersucht. Neben Parkinson, das war sicherlich da, wo wir gestartet haben, aber eben auch Kniegelenksprobleme, also degenerative Kniegelenksveränderungen. Wir haben MS-Patienten untersucht, Huntington-Patienten, Ataxie-Patienten, Patienten mit spastischen Gangbildern, weil die eben immer eine andere Charakteristik im Gangbild haben.
Welchen Nutzen hat denn der Patient genau davon?
Der Nutzen für den Patienten liegt primär darin, dass wenn der Arzt entscheidet, die und die Therapie setzen wir jetzt, fangen wir an, dass dann das System relativ schnell erkennen kann, ob die Therapie auch wirkt und ob der Patient dann wieder zufrieden ist oder nicht, weil eben der nächste Termin beim Arzt erst in 3-4 Monaten ist etc. Also da stehen im Prinzip neue Versorgungskonzepte dahinter, die von solchen Technologien profitieren und die Patienten eben dann davon profitieren, dadurch, dass zwar mit dem Arzt entschieden wird, welche Diagnose und Therapie begonnen wird, aber dass dann diese Systeme in so einer, man kann es auch Telemonitoring nennen, Konzepten schauen, ob das denn wirklich auch anschlägt oder umgekehrt, ob sich die Erkrankung verschlechtert, sodass man in Anführungsstrichen rechtzeitig dann auch die Therapie anpassen kann. Ich sage immer so, dass das Beispiel bei chronischen Erkrankungen, das gilt nicht nur für Parkinson, sondern für viele chronische Erkrankungen, sagen wir so ein bisschen provokativ, wenn der Patient nach dem Termin, nachdem er auf den Termin bei mir gewartet hat, zu mir kommt, ist es oft nicht sinnvoll, weil entweder es geht ihm gut, dann hätte er gar nicht kommen müssen bei einer chronischen Erkrankung, oder es geht ihm schlecht, aber dann ging es ihm nicht seit heute schlecht, sondern möglicherweise schon seit 4, 5, 6 Wochen oder gar länger. Manchmal ist ihm das selber auch gar nicht bewusst, weil die viele chronische Erkrankungen sich nur so ganz langsam weiterentwickeln, dass die Patienten gar nicht bemerken, dass es ihnen langsam schlechter geht. Und so eine Technologie kann das dann bemerken und rechtzeitig sagen, hoppla, jetzt müssen wir was tun, damit eben nicht noch Komplikationen dazukommen oder der Patient dann wirklich sehr schlecht beieinander.
Sie waren maßgeblich an der Entwicklung dieser Art von Ganganalyse beteiligt. Was war denn Ihre wichtigste Erfahrung, die Sie dabei gemacht haben?
Was ich interessant finde, ist, dass ich als Mediziner in den letzten 10 Jahren sehr eng mit den Ingenieuren zusammengearbeitet habe und dass hier dieses Verständnis zwischen Ingenieurslösung und medizinischer Fragestellung tatsächlich zu einer Anwendung geführt hat, die am Ende den Menschen helfen kann. Also zum einen tatsächlich ein Produkt geworden ist, was nicht nur ein Forschungsprojekt Proof of Principle Study gewesen ist, sondern tatsächlich ein Produkt, was am Ende den Menschen, wenn es denn alles funktioniert, auch helfen kann. Und das ist tatsächlich ein Erfolg, den ich sehe aus einer Idee mit eben, wir nennen das sozusagen interdisziplinär, also Medizin und Technik, tatsächlich die ganzen Personen so zusammenzubringen, dass am Ende ein funktionierendes Produkt herausgekommen ist.
Professor Jochen Klucken von der Universitätsklinik Erlangen. Energy Drinks sind meist sehr, sehr süß. Sie enthalten Koffein und das hält wach, vielleicht sogar die ganze Nacht. Ein beliebtes Getränk gerade unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Durch das Koffein schlägt das Herz schneller, der Blutdruck steigt. Das allein kann schon ziemlich gefährlich sein. Noch riskanter aber ist die Kombination von Energy Drink und Alkohol. Die gesundheitlichen Folgen können verheerend sein und ein Disco-Besuch im schlimmsten Fall zum Albtraum werden. Ein Beitrag von Anna Küch.
Freitagabend in einem x-beliebigen Club. Junge Leute stehen an den Tresen, bestellen sich ein Getränk. Nicht selten ist das ein Energy-Drink, gemixt mit Wodka oder einem anderen harten Alkohol. Man will schließlich die ganze Nacht durchhalten.
Das sehen wir auf dem Campus der Universitäten in den USA auch. Freitagabend verteilen die Hersteller oft gratis Energy-Drinks. Klar, und Freitagabend werden die auch oft mit Alkohol gemischt. Und unser Gefühl ist, dass kaum einer weiß, was diese Getränke bei den jungen Leuten anrichten können.
Sagt Richard von Ryan, Forscher von der Purdue University West Lafayette. Er und seine Kollegen haben jetzt in einer neuen Studie nachgewiesen, dass Energy Drinks in Kombination mit Alkohol alles andere als harmlos sind. Dafür gaben sie heranwachsenden Mäusen entweder Energy Drinks oder Energy Drinks mit Alkohol gemischt zu trinken. Als die Tiere dann erwachsen waren, untersuchten die Forscher ihr Verhalten und auch ihr Gehirn.
Wir haben ziemlich schnell herausgefunden, dass die Mäuse, wenn sie über eine längere Zeit Koffein in Kombination mit Alkohol bekommen, immer aktiver werden, ähnlich wie Mäuse, die lange Zeit Kokain bekommen. Wenn wir uns dann das Gehirn der Tiere angeguckt haben, haben wir festgestellt, dass ein Protein, das für langfristige Veränderungen im Hirnstoffwechsel steht, extrem erhöht war. Genauso wie bei kokainsüchtigen Mäusen.
Diese Veränderungen im Hirnstoffwechsel zeigen, dass die Mäuse abstumpften, wenn sie längere Zeit Alkohol und Koffein zu sich nahmen. Sie brauchten immer mehr und stärkere positive Reize, um ein Gefühl der Befriedigung zu empfinden, genauso wie Drogensüchtige.
Wir haben das in einem weiteren Experiment getestet, indem wir den Mäusen eine Süßstofflösung angeboten haben oder Wasser. Die Koffein-Alkoholmäuse wollten deutlich mehr Süßstoff trinken als die anderen Mäuse.
Fazit: Diese Mäuse sind suchtgefährdeter als die Mäuse, die nur Energy-Drinks tranken, ohne Alkohol. Ob diese Veränderungen auch bei 16- bis 18-Jährigen auftreten, muss jetzt überprüft werden. Die Forscher halten das aber durchaus für wahrscheinlich. Der Münchner Kardiologe Dirk Sibbing von der Uniklinik Großhadern rät auf jeden Fall zur Vorsicht.
Das Gefährliche ist natürlich bei diesen Energy-Drinks in Verbindung mit Alkohol ganz grundsätzlich die Tatsache, dass wir eine Summe von Substanzen haben, die auf das zentrale Nervensystem einen Einfluss haben. Substanzen wie Koffein, wie Taurin, Inosit und der Alkohol dazu. Und wir wissen ganz allgemein, auch aus der Neurologie, dass natürlich gerade die Kombination zentralnervöser Wirkstoffe ein Problem machen kann.
Denn die aufputschende Wirkung des Drinks führt dazu, dass viele Jugendliche zu viel trinken, den Alkohol nicht spüren und ihre Grenzen nicht kennen.
Wenn man sich die Daten so anguckt, muss man zumindest warnen, dass man vorsichtig ist, dass vielleicht auch die Kombination Drink plus Alkohol ein Problem sein kann für Menschen mit einem vorgeschädigten Herz beispielsweise und mit Neigung zu Herzrhythmusstörungen. Und davon gibt es viele, die wissen das vielleicht gar nicht, konsumieren diese Drinks in Kombination mit Alkohol regelmäßig. Und wir wissen, das haben auch andere Studien gezeigt, dass gerade die Kombination zum Beispiel auch Herzrhythmusstörungen auslösen kann, auch bösartige Herzrhythmusstörungen.
Etwas, was man beim Drink am Freitagabend im Club wohl eher nicht erwartet.
Das war's für heute. Mehr Informationen zu Medizin und Gesundheit finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, in unserem Fernsehmagazin Fit und Gesund auf unserer englischen Seite und in unserer englischen Sendung Spectrum. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis bald.